Bayern 2, grenzenlos hören. 1:1 der Talk. Hörenswerte Gespräche, interessante Menschen. Montag bis Freitag und Sonntag ab 16 Uhr und Montag bis Donnerstag um 22 Uhr.
Grüß Sie, mein Gast heute ist der Arzt und Nahtodforscher Walter van Laak. Herr van Laak, was soll denn eines Tages mal auf Ihrem Grabstein stehen?
Feiert euer Leben. Das ist ein Ausspruch, den ein junger Mann, der vor nunmehr 16 Jahren verstorben ist, für seinen Grabstein vorbereitet hatte, ist an einem Tumor gestorben und ich hatte die letzten 6 Wochen seines Lebens die Gelegenheit, ihn spirituell zu begleiten. Und ich habe es damals geschafft, ihn aus einer Überzeugung, der Tod sei sein Ende, dahin zu bringen, dass er doch die Hoffnung und den intensiven Glauben hatte, dieser Tod sei eben nicht sein Ende.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
Walter van Laak. Glaubt, wer stirbt, ist nicht tot.
Schön, dass Sie da sind. Wenn man sowas erlebt, wie das, was Sie gerade geschildert haben, mit diesem jungen Mann, der gestorben ist, oder sich generell so mit dem Weiterleben nach dem Tod beschäftigt und davon überzeugt ist, kann man dann überhaupt mit dem Begriff Trauer was anfangen?
Aber selbstverständlich. Ich meine, für uns als Hinterbliebenen ist die Trauer ein ganz wesentliches Element, denn wir haben einen lieben Menschen verloren und das auf unbestimmt lange Zeit für uns. Und insofern ist das natürlich mit großer Trauer verbunden und jeder hat auch das Recht darauf. Und ich glaube, man sollte in dieser Trauer aber auch den Trost finden, wenn man die Überzeugung hat, dass der Tod halt nicht das Ende ist und man dereinst diese betreffende Person wieder treffen kann.
Ja, nur weitergedacht müsste das ja heißen, es gibt gar keinen Grund für Trauer, wenn das weitergeht und wenn das sowieso einfach nur eine Zwischenstation war.
Nein, das sehe ich anders. Sehen Sie, Beispiel, ich habe 2 Söhne. Der Älteste ist 30 und der trug sich jetzt lange Zeit mit dem Gedanken, für Jahre in die USA zu gehen. Im Moment hat sich das zerschlagen, aber es ist nicht ganz ausgestanden. Ihm würde ich das natürlich wünschen, aber für mich wäre das, wenn der 5-6 Jahre weg wäre, trotzdem ein Grund, ich will jetzt nicht sagen zur Trauer, aber doch des Traurigseins. Und insofern ist sicherlich, wenn jemand Geliebtes verstirbt, ist auch ein Grund zur Trauer für den Hinterbliebenen selbstverständlich.
Wird das Ihrer Erfahrung nach zu wenig zugelassen?
Trauer, meinen Sie? Das glaube ich eigentlich nicht, dass das zu wenig zugelassen wird. Nein, ich glaube nur, dass die Trauer meistens dann schlecht kanalisiert ist, weil eben jede Überzeugung oder jede Möglichkeit, dass vielleicht der Tod doch nicht das Ende ist und man in der Trauer auch wieder den Weg zum Trost findet, einfach dann nicht gegeben ist.
Haben Sie eigentlich selber Angst vor dem Tod?
Ich selber habe keine Angst vor dem Tod.
Nie gehabt?
Doch. Als ich ein junger Mensch war, sage ich mal, so vor über 35, 36 Jahren, hat mich mein Vater mal gefragt, bist du davon überzeugt, dass nach dem Tod etwas kommt oder was glaubst du? Und da habe ich gesagt, es kommt nichts. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich selbstverständlich auch Angst vor dem Tod, eine wahnsinnige Angst vor dem Tod sogar. Und die hat sich dann durch meinen kompletten Wandel, sage ich mal, vom Saulus zum Paulus innerhalb der letzten über 30 Jahre eben halt gewandelt. Heute habe ich keine Angst mehr. Ich hätte Angst davor, irgendwie unter Qualen sterben zu müssen. Das ist was anderes, aber nicht Angst vor dem Tod.
Was aber nicht so weit gehen würde, im Umkehrschluss zu sagen, Sie freuen sich drauf.
Nein, das auch nicht, denn ich bin davon überzeugt, dass ich hier einiges zu erledigen habe, ohne dass das vorbestimmt ist. Verstehen Sie, nicht determiniert, aber dass es eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich ist und auch Aufgabe ist, dieses Leben in irgendeiner Hinsicht vernünftig, in Anführungsstrichen, zu meistern. Und vernünftig würde ich heute aufgrund meiner Überzeugungen, was den Tod betrifft und eine Möglichkeit, das danach betrifft, würde ich sagen, vor allen Dingen im Sinne von Liebe und Spiritualität und weniger von, ich sag mal, Ellbogenmentalität und überbordendem Materialismus.
Deswegen auch feiert euer Leben.
Deswegen auch feiert euer Leben.
Auf dem Grabstein. Sie sind in einem sehr überschaubar kleinen, behaupte ich mal, exklusiven Club. Wenn Sie sagen, Sie haben keine Angst vor dem Tod, die Mehrheit der Menschen werden das wahrscheinlich ganz anders sehen. Was raten Sie Menschen, die diese Angst haben? Glauben oder nachdenken?
Zunächst einmal glaube ich nicht, dass die Minderheit keine Angst vor dem Tod hat. Das ist vielleicht ein Zeichen unserer westlichen Welt. Ich glaube, dass es durchaus auch Gegenden gibt in dieser Welt, und zwar große Gegenden mit sehr vielen Menschen, wo diese Angst nicht in dem Maße vorherrscht, wie sie bei uns herrscht. Zu Ihrer Frage konkret, ich glaube, der Glaube alleine bringt viele hier heute leider nicht mehr weiter. Warum? Weil er mit Inhalten gefüttert ist, die in meinen Augen, so wie sie dargeboten werden, wahrscheinlich auch gar nicht stimmen, weil sie immer Wort für Wort dargeboten werden. Ich denke jetzt an bestimmte Traditionen, also religiöse Traditionen. Und dann glaube ich, selbstverständlich auch mal nachzudenken, ja. Und sich mit den Dingen, die vielleicht Hinweise darauf bieten könnten, zu einer anderen Überzeugung zu kommen, auch näher zu beschäftigen.
Ist nicht vielleicht auch so eine Angst vor dem Tod ganz elementar wichtig für den Lebenswillen?
Absolut. Ich glaube, dass die Angst vor dem Tod auch, ich sag mal, ein evolutionäres Manifest ist. Weil sonst würden viele Menschen ihr Leben vielleicht einfach hinschmeißen, obwohl sie dazu keine Berechtigung hätten. Und aus evolutionärer Sicht würde vielleicht sogar das Fortkommen der Menschheit damit in Frage gestellt.
Ja, aber dann sind Sie evolutionär weiter, weil Sie haben ja keine Angst mehr vor dem Tod.
Ja, eben, weil die Angst vor dem Tod zwar nicht da ist, aber trotzdem, wie ich eben ja auch gesagt habe, ich der Auffassung bin, ich muss mich nicht auf den Tod freuen und schon gar nicht diesen Tod in irgendeiner Weise vorziehen, sondern dieses Leben hier ganz wichtig prägen.
1:1 der Talk heute mit Walter van Laak, Professor Dr. Walter van Laak. Naja, Sie zucken die Achseln, aber bitte, gehört doch dazu. Schulmediziner, Orthopäde, hat Ihre Berufswahl als Mediziner schon was zu tun gehabt mit Ihrem Interesse an Tod?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Mein Interesse an der Medizin geht auf meine Kindheit zurück. Da hatte ich immer schon Interesse, irgendwie mit Krankheiten umzugehen. Als Junge hatte ich einen Verbandskasten oder malte als 5-Jähriger Herzen aus einem Anatomiebuch meines Onkels ab. Aber mit dem Tod hatte das gar nichts zu tun. Und ich muss eben auch sagen, Sie haben ja eben danach gefragt, ob ich Angst vor dem Tod hatte. Die hatte ich als Kind und als Jugendlicher hatte ich die. Also die Medizin hatte damit gar nichts zu tun. Das hat sich erst später entwickelt.
Es ist Ihnen aber jedenfalls nicht in die Wiege gelegt worden, auch die Medizin. Ihr Vater war Gastronom.
So ist es.
Also das ist ja ein spricht doch dafür, dass Sie ein ziemliches Durchsetzungsvermögen hatten.
Nein. So kann man es nicht sagen. Mein Vater ist Gastronom geworden aus den Erfordernissen der Nachkriegszeit. Er ist gelernter Drogist und hatte eigentlich ursprünglich den Wunsch, auch Medizin zu studieren. Insofern hatte er ein Interesse, nicht daran, dass ich Mediziner werde, aber er hatte ein Interesse an der Medizin. Und die Erfordernisse der Nachkriegszeit haben eben es notwendig gemacht, Geld zu verdienen. Und da kamen andere Aspekte in den Vordergrund. Und er war außerdem dritter Sohn in der Familie und da konnte erstmal nur einer studieren. Und das war sein älterer Bruder, der dieses Jahr verstorben ist. Der durfte dann studieren, aber nicht Medizin.
Ah, und so war das vielleicht ein bisschen dann nachgeholt, die Chance, die der Vater nicht hatte?
Ich würde das gar nicht in Verbindung bringen. Mein Vater hat sicherlich eine ganze Menge insofern dazu beigetragen, als dass er überhaupt natürlich entsprechende Ausbildungen gefördert hat, aber relativ neutral. Es hat ihm aber sicherlich keine Probleme bereitet, dass ich dann später Medizin mache.
Ihr Vater spielt, wenn man in Ihren Büchern liest, auch eine wichtige Rolle mit Ihrer Beschäftigung mit dem Tod, weil ja bei vielen Menschen ist, so ist das eigentlich so, wenn die Eltern sterben, dass so die Situation ist, wo man eigentlich fast zum ersten Mal damit richtig auseinandergesetzt ist.
Das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte schon früher sehr viele Begegnungen mit dem Tod, übrigens auch mit eigenen Möglichkeiten zu sterben. Das war schon lange, bevor mein Vater starb. Mein Vater ist auch nicht der Auslöser dafür. Ich habe mich viele, viele Jahre vorher schon damit beschäftigt und hatte auch die Gelegenheit, Gott sei Dank die Gelegenheit, zu Lebzeiten meines Vaters mit meinem Vater auf ausgedehnten Spaziergängen, die wir damals hatten, über diese Sache zu diskutieren und ihm auch meine geänderte Sicht schon vor seinem Tod darzulegen und darzustellen, was ihn übrigens damals auch sehr gefreut hat und ihm Hoffnung gegeben hat, bevor er dann später starb. Nein, sein Tod war allenfalls der Anlass, mich mit den Sachen auch schriftstellerisch früher zu betätigen, denn das hatte ich zwar schon vor, aber immer gesagt, das machst du nach der Rente. Und das hat sich dann doch um einiges vorverlagert.
Jetzt haben Sie vorhin gerade selber gesagt und jetzt nochmal angedeutet, dass Sie jetzt vom Saulus zum Paulus sozusagen geworden sind durch Erlebnisse, die Sie auch hatten, wobei Sie selbst nie eine Nahtoderfahrung hatten.
Naja gut, die Nahtoderfahrung ist ja nur ein Teilaspekt sogenannter Transzendenzerfahrung. Das heißt, Menschen haben irgendwelche Erfahrungen, die in das heutige Weltbild nicht passen und die manchmal nach einem auch ähnlichen Muster ablaufen wie eine klassische Nahtoderfahrung, obwohl die betreffenden Personen nicht dem Tod nahe sind. Das kann aber zum Beispiel sein in Todesnähe. Das heißt, in der Nähe zum Beispiel des eigenen Todes, der dann nicht eintritt, aber ohne dass der Tod jetzt unmittelbar bevorsteht.
Also da gab es eine Situation zum Beispiel.
Der Tod meines Vaters zum Beispiel. Ja. Das ist die Nähe des Todes eines geliebten Menschen in dem Fall, die dann auch dazu geführt hat, dass ich eine Erfahrung hatte, die vollkommen anders war als Erfahrungen, die man, sagen wir mal, in Träumen oder sogar in Tagträumen erlebt.
Nämlich?
Und die für mich eben eine reale Erfahrung war.
Nämlich?
Dass ich meinen Vater schlichtweg getroffen habe, nachdem er verstorben war.
Als reale Erfahrung. Also
für mich reale Erfahrung. Mhm. In dem Fall, da hier kein nachprüfbare, das sage ich direkt dazu, keine nachprüfbare Situation war, die also später nachprüfbar war, verifizierbar war, kann ich natürlich heute nicht behaupten, es war wirklich eine Realität. Für mich war es eine.
Mit dem Tod aber sind Sie schon viel früher auch in Verbindung zusammengekommen. Ich glaube, Ihr Onkel. Als der Start,
das war sehr früh, das ist richtig. Das war auch so eine, ich sag mal, Transzendenzerfahrung, wie immer Sie sie beurteilen wollen. Mein Onkel ist 1970 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und Polizisten kamen, um meinen Eltern dann die Mitteilung zu machen. Ich war damals 13 Jahre alt. Und als es klingelte, ging ich auf meine Mutter zu und sagte, Onkel Alfred ist tot. Das heißt, ich hatte diese Wahrnehmung, dass er verstorben sei, bereits gehabt in dem Moment.
Und da gab es noch ein, zwei andere solche Erlebnisse in Ihrer Geschichte. Also Sie sind aus einem Flugzeug mal ausgestiegen oder ausgestiegen worden.
Ja, das war aber viel, viel später. Ja. Das war anders. Das ist auch eine sehr nette Geschichte. Meine Familie hatte mir 2004 zu Weihnachten einen Rundflug mit einer U-51 von Mönchengladbach geschenkt. Und das sollte stattfinden am 7. Mai 2005. Da hatte ich den Termin gemacht und dann sind wir dahin und es war miserabelstes Wetter, kann man sich gar nicht vorstellen. Also es hagelte, es stürmte, es gewitterte, es regnete und wir kamen da an und ich stieg dann auch in die Maschine und es Wetter war genauso. Und wissen Sie, ich habe so mein tägliches Gespräch, ich sage das so salopp, mit dem lieben Gott. Und dann saß ich in dieser Maschine und sagte darauf, lieber Gott, wenn du der Meinung bist, dass ich auf dieser Welt noch irgendwas zu tun habe, was wichtig ist. Ich bin ja Kölner und dann spreche ich dann auch so ein gepflegtes, adenauerisches Rheinisch.
Mit dem lieben Gott kann man das, glaube ich.
Das bestimmt, ganz, ganz bestimmt. Da gibt es auch einen netten Witz, weshalb der Kölner
nee, jetzt nicht den Witz.
Kann. Tue ich auch nicht.
Jetzt bleiben wir
und dann sagte ich, da musst du dir jetzt was einfallen lassen.
Ja.
Und dann fuhren wir dann auch, die Motoren heulten auf und wir fuhren in Richtung Startbahn. Und es hagelte und stürmte und gewitterte weiter und wir hatten die Starterlaubnis und er heulte auf, um loszulegen. In dem Moment macht es einen ganz lauten Krach und der Hauptmotor, der Frontmotor war kaputt. Und wir fuhren zurück und alle stiegen aus, bedröppelt, ich lächelte und 6 Wochen später habe ich den Rundflug dann bei wunderschönem Wetter gemacht.
Also auch was, wo Sie sagen, das ist eine Grenzerfahrung.
Naja, nun gut, das kann alles sein, aber ich betrachte das als eine Grenzerfahrung, insbesondere aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, weil ich öfter solche Erfahrungen genau in solchen Momenten hatte, wo ich sie brauchte.
Wie war das denn, die Erfahrung, als Sie plötzlich als Geisel genommen waren und da ja nun ganz real den Tod?
Das war ganz real. Das war 1988, richtig, in einer Bank und ich hatte eine Pistole an der Schläfe. Und es waren 5 andere Leute noch in dieser Bank, ein älterer Herr, der von einem der Komplizen dann auch mit einem Pistolenknauf ins Gesicht geschlagen wurde, dem ich später, nachdem die Sache dann vorbei war, auch erste Hilfe noch leisten durfte. Ich war damals ja schon Arzt, fertiger Arzt. Und da hatte ich aber dann auch die Überzeugung, genau unter dem gleichen Gesichtspunkt, wie das eben bei diesem Erlebnis mit dem Flugzeug war, ich sagte so nach dem Motto, lieber Gott, so geht es nicht, dann musst du dir was einfallen lassen und ich war ruhig, absolut ruhig.
Mhm.
Das heißt, ich hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Angst, obwohl ich diese Pistole hatte und ich brauchte auch keine psychologische Beratung später, wie es heute viele haben, aber es war damals natürlich eine dramatische Situation.
Gab es denn irgendein Erlebnis oder einen Auslöser, wo Sie sagen, das hat mich wirklich vom Saulus zum Paulus gemacht? Also da habe ich eine solche Wahrnehmung gehabt oder ein solches Grenzerlebnis gehabt, das mir plötzlich plausibel geworden ist, dass es nach dem Tod weitergeht?
Nein, plausibel geworden ist mir das in meinen Augen dadurch, dass ich mich seit etwa 1978, 79 intensiv beschäftigt habe mit der Frage, geht es vielleicht nach dem Tod weiter oder gibt es da Möglichkeiten? Und ich mir dann überlegt habe, was muss dazu geschehen, dass ich vielleicht recht haben könnte? Das heißt, ist das, was von den Naturwissenschaften uns heute gelehrt wird, tatsächlich exakt so oder nicht? Und ich bin dann über viele Jahre zu dem Ergebnis gekommen, hier sind viele Interpretationen, die mit den eigentlichen Phänomenen nicht immer übereinstimmen. Und wenn man Tellerrand überblickend auch schaut, dann schon gar nicht.
Jetzt sind Sie eben Schulmediziner, orthopädische Praxis in Herzogenrath, Hochschullehrer in Aachen. Was sagen denn Ihre Patienten oder Ihre Studenten, wenn die erfahren, dass Sie so über den, wie Sie sagen, über den Tellerrand rausschauen, solche feinstofflichen Wahrnehmungen haben und Ähnliches?
Im Großen und Ganzen diejenigen, die mit mir direkt und persönlich zu tun haben, eigentlich nur Positives und Anerkennung. Natürlich, das weiß ich, hört man auch schon mal an der Hochschule Inten rum, das ist der Esoterik-Professor, obwohl ich mit Esoterik eigentlich nicht sehr viel am Hut habe. Obwohl keine Berührungsängste, um das direkt zu sagen. Aber wenn die betreffenden Personen dann mit mir direkt in Kontakt kommen oder auch einen Vortrag von mir hören, dann sieht die Welt anders aus. Auch da habe ich konkrete Beispiele natürlich, wo Professoren sich nachher sogar an mich gewandt haben, weil sie von mir dann überzeugt waren. Insbesondere in einem Fall, weil dieser betreffende Professor, der ursprünglich relativ wenig damit am Hut hatte, aber dann doch durch eine schwere Krankheit vom Tod gezeichnet wurde.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
Walter van Laak. Glaubt, wer stirbt, ist nicht tot.
So heißt jedenfalls eins ihrer Bücher. Wer stirbt, ist nicht tot. Angeblich, war überrascht es zu lesen, hat jeder 20. Mensch, also 5%, schon mal eine Nahtoderfahrung gemacht.
Ja, das sind Zahlen zwischen 4% und 5%. Die, ich sage jetzt mal, durch die Literatur geistern, aufgrund verschiedener Erhebungen. Das ist eine ganze Menge. Man weiß ja auch von den wenigsten, muss man auch wiederum sagen, aber immer mehr erzählen davon.
Aber wenn so viele, also jeder 20., 5% finde ich tatsächlich eine Menge, wenn das so verbreitet ist, warum ist das dann eigentlich so umstritten?
Naja, nun gut, weil die Inhalte der Nahtoderfahrung ja nun nicht direkt beweiskräftig sind für eine Existenz nach dem Tod. Sondern sie geben halt Hinweise, es sind aber bestenfalls ein Mosaikstein, aber sie geben Hinweise. Man muss diese Hinweise natürlich auch sehr zerpflücken und es wird, das muss man auch sagen, von vielen heute einiges dafür getan, dass relativ selektiv dargestellt wird, wie man zu diesen Nahtoderfahrungen steht. Ich glaube, dass das einfach so eine Frage auch des Zeitgeistes ist, zumindest in unserer Welt, um es mal wieder so zu sagen, wo der Zeitgeist eigentlich mehr so ist, dass alles irgendwie, ich sag's mal, materialistisch auch erklärbar sein muss.
Also diese Nahtoderfahrungen sind es nicht, weil die entstehen bei Situationen, wo Menschen eben ja zwischen Tod und Leben.
Sagen wir mal mehr zwischen Bewusstsein und Nichtbewusstsein.
Zwischen Bewusstsein und Nichtbewusstsein, ja. Nach einem Unfall zum Beispiel, ja. Oder im Zuge eines vermeintlichen Sterbens.
Aber auch spontan.
Der Tunnel, das Licht, die Liebe und vor allen Dingen sind diese Menschen immer wahnsinnig glücklich in diesen Situationen.
Ja, es waren hier, sagen wir mal, die ersten Erlebnisse einer nicht selten komplexen Nahtoderfahrung beschrieben worden, die sogenannten Licht-Tunnel-Erfahrungen. Und es gibt heute natürlich auch Möglichkeiten, ähnliche Erfahrungen zu provozieren. Und damit wird dann auch sehr schnell das Ganze in eine physiologische Schublade geschoben. Also der Körper würde das produzieren. Man muss aber auf die Feinheiten achten. Sehen Sie, wenn in einer Zentrifuge Astronauten trainiert werden oder Kampfjetflieger, dann erleben die oftmals auch bei mehreren Gs Beschleunigung, erleben die auch Tunneleffekte, Lichteffekte und auch Glücksgefühle durch Opiate oder Endorphine, also körpereigene Stoffe, die ausgeschüttet werden. Aber es gibt Unterschiede zu den Nahtoderfahrungen. Einer, der in einer Zentrifuge ist, der ist in einer Art Delir, der hat einen Sauerstoffmangel, der ist nicht orientiert, der hat ein Glücksgefühl. Diese Menschen empfinden aber auch, wie es rauskam, unbeschreibliche Liebe und sie sind höchst orientiert. Ein großer Unterschied. Und wissen Sie, diese feinen Unterschiede, die muss man herausarbeiten, um den Unterschied auch auszumachen zwischen einer eher spirituellen Nahtoderfahrung und eben einer Erfahrung, die sich auch physiologisch provozieren.
Ja, Sie kennen ja als Wissenschaftler nun all die Gegenargumente, die da sind. Also von, das wären reine Halluzinationen, liegt am Sauerstoffmangel, wie Sie gerade schon gesagt haben, oder wird alles vom Gehirn produziert, sind Einbildungen. Das kann Sie alles nicht überzeugen.
Nein, weil ich natürlich für einzelne Schilderungen diese diversen Sachen nicht ausschließen kann. Ich kann nicht ausschließen, wenn einer mir eine solche Nahtoderfahrung schildert, die er real empfindet, dass es sich in dem Einzelfall um eine Halluzination gehandelt hat. Aber es gibt Gründe und Aspekte, die dagegen sprechen, dass alle dieselbe Halluzination nach gleichem Muster machen zum Beispiel. Und es gibt heute einige dieser Erfahrungen, die und zwar nachprüfbar in Situationen gemacht worden sind, wo das Gehirn nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, ein Hirntod schon bereits stattgefunden hat, was durch ein EEG, eine Hirnstromkurvenmessung, eben festgestellt werden konnte. Und wenn solche Erfahrungen unter höchster Orientierung auch dann gemacht werden, wenn unser Großhirn, was aber notwendig ist, um überhaupt solche denkerischen Leistungsverbringer nicht mehr existiert, nicht mehr da ist, dann muss man daran zweifeln.
Naja, jetzt sagen Sie, es ist nachweisbar. Umgekehrt sind es ja immer einfach individuelle Erlebnisse, die eigentlich nicht überprüfbar sind. Gibt es auch nur einen wirklichen Beweis? Also zum Beispiel, es ist ganz oft in diesen Nahtoderfahrungen ja auch, dass man eben sich außerhalb seines Körpers bewegt, unter der Decke oder in der Mitte des Raumes schwebt und so weiter. Dann hat es, glaube ich, Untersuchungen oder Versuche gegeben, einfach in Operationssälen hinter dem Kopf des Patienten Bilder aufzuhängen, die er nicht sehen kann, normalerweise. Die müsste er dann ja eigentlich sehen können. Das wäre dann doch ein Beweis.
Ja, das sind die Gegenargumente. Ja, man übersieht aber dabei, dass es auch Beweise gibt, die leider bisher nur nicht reproduziert sind. Das ist der Unterschied. Also wiederholt wurden unter kontrollierten Bedingungen. Das ist der Unterschied. Es gibt genügend, ich sag mal, Beweise, wo eine solche außerkörperliche Wahrnehmung oder im Rahmen einer solchen außerkörperlichen Wahrnehmung eine Erfahrung gemacht worden ist, die nicht gemacht werden konnte, weil etwas, was gesehen wurde, nachher beschrieben wurde, eine Handlung, die beschrieben wurde, außerhalb des Gesichtsfelds lag. So, der Unterschied nur ist, man erwartet in der Wissenschaft dann, dass ich das auch unter zufälligen Bedingungen, und zwar vorausschauend und nicht nur retrospektiv, das heißt in der rückwirkenden Nachfrage, sondern vorausschauend experimentell überprüfen kann. Und das reproduzierbar, also
das
wiederholbar.
Können Sie nicht.
Und das ist bisher noch nicht gelungen. Ja. Und ich glaube auch, dass das sehr schwierig wird. Denn die Nahtoderfahrung ist eine absolut außergewöhnliche Erfahrung, in der ein Betreffender, der so etwas hat, erstmal völlig konsterniert und fasziniert ist und überwältigt ist von dem, was da auf ihn zukommt und was passiert, dass der sehr unwahrscheinlich sich an irgendein Dreieck oder an einen Namen oder an einen Kreis erinnert, der vielleicht unter der Decke stand.
Also sagen wir trotzdem, um es festzuhalten, also nach unseren herkömmlichen wissenschaftlichen Kriterien ist es nicht beweisbar oder bis jetzt nicht bewiesen. Die Frage ist, ob die Kriterien stimmen.
Das ist das eine. Ja. Es ist nicht beweisbar in dem Sinne, dass ich vorausschauend solche Experimente mache. Aber ich muss hingehen können und muss auch Schilderungen, wo ich etwas nachprüfbar hatte, als Beweis gelten lassen. Und das tun sie nicht.
Wie erklären Sie denn dann umgekehrt, dass von Menschen, die ins Leben zurückgeholt werden, nur ein Drittel über diese Nahtoderfahrungen berichten? Also es muss doch entweder, das ist so oder es ist nicht so.
Ja, das ist die typische Frage auch eines Skeptikers, wenn ich das mal so einflechten darf. Wenn wir einen physiologischen Prozess hätten, nehmen wir mal an, eine Unterzuckerung, dann hat jeder Mensch, der diese Unterzuckerung hat, also diesen physiologischen Prozess oder in dem Fall einen krankhaften, pathologischen Prozess, hat die gleichen Symptome. Insofern, wenn es sich hier tatsächlich um eine rein physiologische Sache handeln würde, müsste eigentlich auch jeder dieselben Erfahrungen machen im Übergang zum Tod. Aber es gibt, glaube ich, Gründe, warum das nicht ist. Ein Grund ist zum Beispiel, sehen Sie, die Tatsache, dass man etwas zum Beispiel nicht erinnert, spricht nicht dagegen, dass es real geschehen ist. Denken Sie mal an Schlafwandler. Die haben auch ein reales Geschehen und erinnern sich nicht dran.
Also Sie meinen, dass möglicherweise viel mehr als dieses Drittel diese Erfahrungen hat, sie nur nicht abrufen kann.
Ja, es gibt noch einen Aspekt. Es gibt viele Leute, die vielleicht die Nahtoderfahrung erst machen. Das ist natürlich jetzt rein spekulativ zu einem Zeitpunkt, wo wir sie leider nicht mehr zurückholen können.
1:1 der Talk im Rahmen der ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod. Sprechen wir heute mit Walter van Laak, der sich sehr mit Nahtoderfahrungen beschäftigt hat, über die gerade schon geredet haben. Das reicht aber ja nicht. Also es reicht ja nicht, diese Nahtoderfahrungen einfach festzuhalten und festzustellen, also da bewegen sich dann Menschen außerhalb ihres Körpers, Tunnel, Licht, Glücks, Stichworte, die wir schon gehört haben. Das muss ja in irgendein Weltbild passen. Also was ist für Sie so eine Nahtoderfahrung? Wie interpretieren Sie das? Ist das ein Fehler im System? Weil eigentlich ist es ja nicht vorgesehen, so ein Einblick in ein anderes Leben.
Mit Sicherheit nicht. Sowas ist nicht vorgesehen. Und eine wichtige Erfahrung ist ja, diese Menschen, die solche Nahtoderfahrungen machen, haben für sich eine reale Erfahrung gemacht, die sie über viele Jahre, Jahrzehnte erinnern, und zwar in gleicher Klarheit, wie sie sie damals hatten, als sie sie gemacht hatten. Und oftmals ergeben sich für diese Menschen lebensverändernde Dinge, sie ändern vieles in ihrem Leben und sie verlieren fast alle die Angst vor dem Tod. So, da muss man sich fragen, passt das? So, und das passt eben nicht. Vieles in unserem Weltbild, zumindest so wie es dargestellt wird, würde eine solche reale Erfahrung als spirituelle Erfahrung ausschließen. Wenn man aber unterstellt, dass es sich doch um eine reale spirituelle Erfahrung gehandelt haben muss, dann muss man nicht an den Grundlagen unserer Welt zweifeln, aber an den Interpretationen dieser Grundlagen.
Naja, Sie zweifeln aber in Ihrem Buch zum Beispiel Wer stirbt, ist nicht tot und in anderen, wenn Sie als erstes mal die Urknalltheorie über den Haufen schmeißen, als nächstes die Evolutionstheorie. Also
Nein, das stimmt nicht ganz. Ich schmeiße nicht zum Beispiel die Evolutionstheorie über den Haufen, ganz und gar nicht. Ich bin weder Kreationist noch Intelligent Designer, ganz im Gegenteil. Darwin hat in meinen Augen recht. Nur sehen Sie, Darwin hat das erste Buch einer Evolutionstheorie geschrieben und weitere Bücher müssen folgen. Ich glaube, dass die Evolutionstheorie beispielsweise einfach nicht ausgereift ist. In meinen Augen gibt es zum Beispiel auch die Notwendigkeit, die Evolutionsmechanismen in ihrer Entwicklung fortzuschreiben und nicht nur die Evolution selber. Sehen Sie, es gibt einen ganz entscheidenden Aspekt zum Beispiel in der Evolutionstheorie, der nicht so beleuchtet wurde, weil man eben nicht so drauf achtet. Die Evolution macht Purzelbäume und Sprünge. Sie macht auch Rückschritte. Es gibt viele biologische Phänomene, die so nicht erklärbar sind, wenn man das zugrunde legt, was kolportiert wird. Aber es gibt eine zentrale Konstante. Und diese zentrale Konstante ist eine lineare Aufwärtsentwicklung des Geistigen, repräsentiert durch ein zentrales Nervensystem, vom Kleinen zum Großen. Das heißt, über ein Rückenmark bis hin zu einem Großhirn, wie wir es haben. Und damit könnten wir auch zu einer anderen Sichtweise kommen, nämlich zu der Sichtweise, dass wir immer bessere Geräte schaffen, wie wir es heute in der Elektronik schaffen oder in der Computertechnik schaffen, die wesentlich mehr von der tatsächlich real existierenden Umgebung aufnehmen und wahrnehmen und immer interaktiver werden, als wir das glauben.
Nur Sie verlagern dann dieses zentrale Nervensystem oder diese Intelligenz eben auch ein bisschen aus dem Menschen raus, aus dem Körper raus und glauben eher an ein oder gehen eher von einem Energiefeld aus?
Nein, von einem Informationsfeld.
Informationsfeld.
Sehen Sie, wenn Albert Einstein sagte, Materie ist eingefrorene Energie, dann gehe ich einen kleinen Schritt weiter noch und sage einfach, auch Energie hat eine Grundlage und das ist Information. Und ein berühmter Quantenphysiker, Anton Zeilinger aus Wien zum Beispiel, ist heute der gleichen Ansicht, indem er nämlich einfach mal, ich zitiere ihn jetzt, gesagt hat, sollte man nicht vielleicht davon ausgehen, dass ein Photon, also das kleinste, sage ich jetzt mal, Lichtquant oder Energiequant, einfach als Information aufzufassen sein könnte. Und ich glaube, dass das so richtig ist. Die Grundlage von allem ist Information.
Und auf Basis dieser Grundlage, muss man jetzt ja raffen und verkürzen, bleibt dann aber für Sie schon etwas übrig, wo Sie sagen, also es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt es nicht im Körper oder in einem Körper, sondern es geht in diesem Informationsfeld
des Individuums. Ja, ganz einfach gesagt, ist so, wie wir hier existieren, in unserer gegenseitigen materiellen Wahrnehmung, ist das eine Art Kondensation, wenn man es so will, oder Kristallisation von einer Art anderer Grundsubstanz, sagen wir mal Information. Ich muss es ja mit unseren Worten immer ausdrücken. Und es gibt, wenn man das einfach mal so ein bisschen zerfleddert, auch wissenschaftlich zerfleddert, theoretisch jedenfalls eine Vielzahl von Möglichkeiten, auch eine andere Existenzebene sich vorzustellen. Und diese andere Existenzebene, die würde man in der Esoterik vielleicht feinstofflich nennen oder anderswo noch anders. Und in dieser Art Weiterexistenz würde ich uns platzieren.
Weiterexistenz ist ein Weiterexistenz, ja. Weil es ist nicht, wovon Sie ausgehen, ist nicht die klassische Reinkarnation.
Nein, die Reinkarnation ist ja die Wiederkehr in der hiesigen fleischlichen Form. Ich rede von Weiterexistenz, nicht von Re, sondern von Neuinkarnation.
Und da rein passt dann letztlich all das, was in diesen Nahtoderfahrungen vermittelt wird, in dieses Weltbild.
Für mich ist die Nahtoderfahrung eine Facette, in der klar wird, in meinen Augen jedenfalls, dass der Tod eben nicht das Ende ist und die betreffende Person in einer anderen Form weiterlebt. Und interessanterweise, sie empfindet sich ja, auch wenn sie sich aus einer höheren Position betrachtet, empfindet sie sich ja als vollkommen integre Persönlichkeit. Nur im Unterschied zu dem, was der Neurologe sagen würde, es handelt sich hier um eine sogenannte hautoskopische oder Spiegelbild-Halluzination, ist das aktive Zentrum aber bei der Nahtoderfahrung interessanterweise dieser, ich sag jetzt mal, geistige oder was auch immer Körper, während bei der Halluzination der fleischliche eigentlich das aktive Zentrum bleibt.
Haben Sie denn, also dass das jetzt eine wissenschaftliche Ansicht ist, die von den meisten herkömmlichen Schulwissenschaftlern nicht geteilt wird, ist glaube ich ziemlich klar. Mich würde interessieren, haben Sie sich dieses Weltbild und diese Theorie gebaut um die Nahtoderfahrungen herum, also um das irgendwie einordnen zu können? Oder war das erst da und dann passten die Nahtoderfahrungen da einfach rein?
Nein, die Nahtoderfahrungen passten in meinen Augen rein, weil ich persönlich habe mich ja mit dem Tod bereits beschäftigt und mit der Frage nach einem danach, als ich selber mit Nahtoderfahrungen noch nicht so sehr viel am Hut hatte. Allerdings eben, ich sag mal, außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen schon. Und diese außergewöhnlichen Bewusstseinserfahrungen, die hätte ich ignorieren oder verdrängen können, wie es die meisten dann auch machen, übrigens auch Wissenschaftler, die davon nicht überzeugt sind. Ich habe mich aber dazu entschlossen, sie zu akzeptieren. Und wenn ich sie akzeptiere, dann muss ich auch gucken, dass ich Substanz dazu beitrage. Und dann habe ich mich mit diesen Sachen eben beschäftigt. Und in meinen Augen gibt es eine Grundlage, die eigentlich für alle unumstößlich ist, auch für alle anderen Wissenschaften. Und das ist einfache, elementare mathematische Logik. Und über diese elementare mathematische Logik, die ich hier auch nicht ausbreiten möchte, kommt man zu einer ganz anderen Sichtweise der Dinge. Und wenn man die zugrunde legt, dann glaube ich, dann lässt sich all das, was wir heute wahrnehmen und auch übrigens über Religionen seit Menschengedenken immer wieder mitkriegen, in diese mathematische Logik hineinpassen.
Das Interessante ist eben, das wollte ich gerade sagen, kommen wir gleich noch drauf, dass also, obwohl es so logisch und mathematisch ist, Gott darin auch noch eine Rolle spielt. Würden Sie sich als religiösen Menschen bezeichnen?
Vorbehaltlos, ja. Aber nicht in irgendeinem institutionalisierten Sinn. Religiös. Religiös im klassischen Sinne zurückführen auf die eigentlichen Kernthesen seit Menschengedenken.
Sind denn dann Ihre Überzeugungen, von denen wir gerade ein bisschen gehört haben, von dem Weltbild und so, auch eher ein Glauben oder ein Wissen?
Nein, ein Wissen kann es nicht sein, sondern es ist ein Glauben, natürlich. Aber für diesen Glauben tue ich etwas. Das heißt, ich versuche, Hinweise zu liefern und diese Hinweise versuche ich eben möglichst breit zu liefern. Und Tellerrand überschauend, das ist für mich sehr wichtig, aus allen möglichen Fachbereichen. Und aus diesem Grunde ist es immer noch kein Wissen, auch immer noch kein Beweis, aber für mich eine Überzeugung. Und zwar inzwischen eine absolute.
Und welche Rolle spielt dann da ein Gott oder eine göttliche Instanz?
Wenn wir Gott als das, was ich jetzt mathematisch mal umschreiben würde, als eine unbeschreibliche, von uns Menschen undefinierbare, aber real existente Einheit übergeordnet über das, was wir sind und darstellen, bezeichnen würde, dann würde ich sagen, ist sie existent, existiert Gott.
Als Schöpfer,
Selbstverständlich, irgendwie, als sagen wir mal, als Schöpfer, als Grundlage von allem.
Wie passt diese, Sie nennen das naturphilosophisch.
Ja, oder existenzphilosophisch.
Existenzphilosophisch. Haben etliche Bücher geschrieben, einige, wo das auch dieses Weltbild ausgebildet wird. Ich stolper immer drüber, wie passt das zu Ihrer so rein naturwissenschaftlich und rational bedingt beruflichen Prägung?
Ja, Sie haben ja einen der Bücher sicherlich gelesen und in meinen Augen passt das exakt da rein. Ganz einfach deswegen, weil ich behaupte, dass es kein Widerspruch zu den naturwissenschaftlichen Phänomenen und Beobachtungen ist, sondern nur zu individuellen und, ich sag mal, einschränkenden Interpretationen auf einzelnen Fachgebieten. Wenn ich aber versuche, das zusammenzuführen, also sozusagen holistisch, fachübergreifend, ganzheitlich zu betrachten, dann komme ich auch zu einem anderen, zu einer anderen Perspektive.
Also auch ein Orthopäde kann spiritistisch denken, spirituell denken.
Spirituell denken. Ja. Das ist so. Ja, nun, Orthopäde bin ich auch erst später geworden. Da war ich aber schon beschäftigt mit Nahtoderfahrung oder mit einem anderen, sag mal, modifizierten Weltbild.
Was ist das denn dann für Sie? Ist es ein Hobby, sich damit zu beschäftigen? Eine Passion?
Passion, ja. Das ist ein guter Begriff. So würde ich sagen. Hobby, als Hobby hat es angefangen. Nein, aber Passion. Sehen Sie, vor 35 Jahren hat man mir mal gesagt, ich hätte nicht mehr lange zu leben. Eines der Kernpunkte meiner, ich sag mal, auch geistigen Weiterentwicklung. Und da war ich konkret damit beschäftigt, mich eben halt auf den Tod vorzubereiten. Und dann natürlich auch mit der Frage, wenn es denn bald kommt, geht es dann vielleicht weiter oder nicht. Und das hat ja damals auch in erster Linie mit dazu geführt, dass ich mich mit solchen Themen halt beschäftigt habe, intensiv. Ich habe diese Sache inzwischen 35 Jahre gut und glücklich überlebt und habe auch dadurch die Zeit gehabt, eine andere Einsicht zu gewinnen.
Also da ist einfach eine schwere Erkrankung bei Ihnen diagnostiziert
so
worden,
ist es, ja.
Die Sie dann nicht mit Hilfe der Schulmedizin, sondern auch anders wieder besiegt haben.
Ja.
Wollen Sie nicht so gerne im Detail darüber sprechen? Dann muss man.
Naja, nun gut. Was heißt, ich habe Hilfen der Schulmedizin damals abgelehnt, weil ich aufgrund des Literaturstudiums, ich war damals ja längst Medizinstudent, feststellen musste, dass diese schulmedizinische Hilfen mir damals eben bestenfalls ein paar Monate bereiten könnten, aber letztlich nicht 35 Jahre. Und dann habe ich mir gedacht, dann verlebst du diese Zeit einfach anders. ohne Einschränkungen, wie ja vieles, was ja durch die Schulmedizin dann auch gekommen wäre gegebenenfalls. Und diese Einschränkung wollte ich einfach nicht mitmachen und ich bin gut über die Runden gekommen.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben Ihre Zeit dann anders verbracht nach dieser Diagnose, nachdem Sie diese Krankheit da diagnostiziert wurde. Wie haben Sie sie verbracht?
Ja, ich habe mein Leben gefeiert und ich bin viele Monate in die USA gegangen, um dort eben auch andere Dinge zu lernen. Das hat mir sehr viele andere Horizonte gebracht. Und ich habe angefangen, mich eben mit solchen, ich sag mal, spirituellen und naturwissenschaftlichen Themen in voller Breite auseinanderzusetzen. Und das hat mir sehr viel auch gebracht.
Und tun das jetzt schon, was Sie auf Ihrem Grabstein stehen haben wollen?
Das haben Sie gefragt.
Feiern Sie Ihr Leben?
Feiert euer Leben, ja. Das wäre sinnvoll. Ich glaube, im Großen und Ganzen ja.
Ja. Leben Sie besser, weil Sie keine Angst vor dem Tod haben?
Ja, bestimmt. Glaube ich, dass ich besser lebe. Wenn ich zu all den Problemen und Hindernissen, die ich in meinem Leben schon gehabt habe und die auch immer wieder kommen und die ich zu bewältigen habe, auch noch Angst vor dem Tod haben müsste und deswegen vielleicht mir die Haare immer raufen müsste, dass diese Probleme alle zu meistern sind und dadurch meine Zeit, die hier noch auf Erden verbleibt, verkürzt würde, dann würde ich vielleicht sehr grauslich daliegen. Aber das tue ich nicht. Ich habe keine Angst vor dem Tod und deswegen ist das Leben für mich in der Hinsicht unbeschwert.
Ich bedanke mich, dass Sie eine Stunde Ihres Lebens mit uns geteilt haben. Vielen Dank, Walter van Dijk.